hallo und herzlich willkommen wieder zum Podcast Ungewöhnlich Stark, Tipps und Tricks für dein Leben mit Myasthenie. Das ist unsere zweite Folge. Ich freue mich, weil es soll ganz besonders um kleine oder auch größere Lifehacks gehen, die den Alltag mit der Myasthenie ja leichter machen können, wenn das möglich ist, und für Angehörige und Betroffene ein kleiner Ratgeber sein soll sozusagen. Das Ganze ist angelehnt an die Broschüre, die es auch von der Deutschen Myasthenie-Gesellschaft gibt, die Tipps und Tricks von PatientInnen für PatientInnen. Und ich bin gespannt, was wir heute erfahren.
Ein kleiner Hinweis an dieser Stelle. Weitere Informationen findet ihr auf der Website der Deutschen Myasthenie-Gesellschaft, dmg.online. Hier findet ihr im Shop auch die Broschüre und weitere Artikel und Informationen. Dieser Podcast erscheint immer am letzten Freitag im Monat. In der heutigen Folge sprechen wir über Reisen und Auslandsaufenthalte mit der Myasthenie-Erkrankung.
Ich habe heute eine nette Frau bei mir, das ist die Judith. Hallo Judith.
Hallo, grüß dich.
Magst du dich einmal kurz vorstellen, wer du bist? Und du selbst lebst ja mit der Myasthenie.
Ja, ich bin Judith. Ich bin jetzt 60 Jahre alt. Ich bin aus dem Süden Deutschlands, wie man es mir anhört, aus dem wunderschönen Augsburg. Kann ich jedem nur empfehlen. Und ich bin seit 37 Jahren verheiratet und habe inzwischen drei erwachsene, wundervolle Kinder. Ich habe Schwiegerkinder, mit denen ich mich super verstehe. Und ich habe auch Enkelkinder. Und mein großes Hobby sind auf alle Fälle Reisen. Ich habe die Diagnose der Myasthenie vor 14 Jahren etwa bekommen. Mhm. Und ja, wie gesagt, ich reise für mein Leben gern. Einige von euch kennen mich schon und wissen, wenn ich immer erzähle.
Von deinen Reisen?
Von meinen Reisen.
Schön. Das heißt, 14 Jahre lebst du jetzt schon mit der Myasthenie oder mit der Diagnose?
Mit der Diagnose, ich habe es bestimmt schon vorher gehabt, wenn ich so leichte, wenn ich mal genau überlege, habe ich schon leichte Symptome gehabt. Und als wir von der Indienreise zurückkamen, habe ich mich, glaube ich, im Flieger mit der Virusgrippe angesteckt. Also es waren mehrere Mitreisende hernach erkrankt und da ist es dann richtig ausgebrochen, die Myasthenie. Jedenfalls so, dass ich zu meinem Mann gesagt habe, es hilft nichts, ich muss jetzt zum Arzt gehen.
Hm. Wurde die Myasthenie bei dir dann auch zügig erkannt oder war das auch eine Odyssee von Arztbesuchen?
Das war eine ziemliche Odyssee. Ich habe leider noch eine Sehbehinderung, eine ziemlich beeinträchtigende dazu, und habe auch gegen Brustkrebs gekämpft. Und die Myasthenie ist wirklich losgegangen mit den extremen Doppelbildern. Und durch meine Sehbehinderung, ich habe pathologische Myopie, hat natürlich der Augenarzt allang immer gesagt, das kommt von der Myopie und ich soll mich nicht so haben und alles, das war nicht so toll. Mhm. Bis dann eine Optikerin mal bei einer Untersuchung beim Kontaktlinsenanpassen gesagt hat, wo siehst denn das rote Kreuz, wo siehst das grüne Kreuz? Und sage, welches Kreuz, ich sehe gar keins. Und dann hat sie gesagt, du musst unbedingt zum Neurologen gehen. Mhm. Der erste war dann nicht so toll. Der wollte mir Prisnengläser aufschreiben, hat dann das gesagt, da kriegt er aber 70 Euro im Bar. Und das war ihm ganz wichtig, dass ich das Bargeld mitgebe. Der Augenarzt war das, nicht der Neurologe. Und dann hat er mir aber einen Überweisungsschein zum Neurologen gegeben und der hat dann gleich die Verdachtsdiagnose gestellt. Hm. Ich habe aber keine nachweisbaren Antikörper, bin sogenannt seronegativ. Und doch das hat dann auch die Diagnosestellung eine Zeit lang gedauert mit den ganzen Differentialdiagnosen, bis ich dann seronegative Myasthenie als Diagnose erhielt.
Hm. Nun hast du gesagt, dass Reisen in deinem Leben eine ganz große Rolle spielt. Ich nehme an, das war dann auch schon vor der Diagnose der Fall, ne?
Ja, allerdings, wir waren die klassische Familie. Ich war zu Hause, habe mit die alten Leute versorgt, habe meine Kinder versorgt. Mein Mann war Alleinverdiener, es war das liebe Geld halt immer. Wir sind früher sehr viel in die Berge gefahren, im Sommer zum Wandern mit den Kindern, als sie noch daheim waren, und dann im Winter zum Skifahren. Und die Fernreisen machen wir eigentlich erst so seit 2012. Und als ich die Diagnose erhielt, die Myasthenie, da hat man nur Dänemark gebucht, also ein europäisches Ausland. Aber ich war total aufgeregt und habe mir gedacht, wie wird das? Und wenn mir in Dänemark was passiert und was ist dann los? Und also es war für mich ganz schlimm damals. Aber es ist alles gut gegangen, keine Frage.
Kannst du mir noch mal sagen, also ich hatte jetzt schon verstanden, dass vor allem die Sicht bei dir ein Symptom ist. Was sind so deine Hauptsymptome der Myasthenie, dass wir das so ein bisschen einordnen können, was das dann auf den Reisen?
Ich habe mit der Atmung ziemlich Probleme und mit dem Schlucken immer wieder. Und die Extremitäten sind auch betroffen, allerdings nicht ganz so stark. Aber ich bin sehr schnell ermüdbar. Ich merke, wenn ich Treppen laufe, dass es dann oft nicht so geht, wie ich will. Und ganz schlecht ist halt das Schlucken und die Atmung. Das beeinträchtigt schon viel.
Wie gehst du mit dem Hinblick auf diesen, dem Krankheitsbild dann mit der Planung von Reisen um? Was sind so deine wichtigsten Schritte im Vorfeld?
Also wir haben schon viele Fernreisen gemacht, das muss ich vorher dazu sagen. Wir sind Gott sei Dank jetzt in einer finanziellen Situation, dass ich mir leisten kann, dass ich mir auch Zeit leisten kann. Und alles, es geht leider nicht bei jedem. Aber ganz wichtig ist mir, dass ich schaue, was mein Impfstatus macht. Das geht schon mal ganz als erstes einher. Wo möchte ich hin? Gehe ich in die Höhe oder gehe ich ans Meer? Und dann schaue ich im Patientenleitfaden nach, in der Patientenleitlinie im blauen Büchlein. Das ist mal ganz wichtig. Ich recherchiere im Internet, wo wäre Möglichkeit, wenn es mal ganz schlecht geht, was ich für Möglichkeiten habe für die ärztliche Behandlung. Ja, ich spreche alles mit meinen Behandlern vorher ab. Also mein Neurologe, der Behandelnde, weiß Bescheid. Mein Hausarzt weiß Bescheid oder die Hausärztin, je nachdem, wo ich bin. Und das ist mir ganz wichtig. Und dann schauen wir auch gemeinsam, was los ist. Ich habe von den meisten auch eine Kontaktadresse, dass ich sie anrufen könnte. Was noch sehr wichtig ist, ist die Auslandskrankenversicherung, die Reisekrankenversicherung. Die ist mir ganz wichtig. Ich hatte früher eine bei einer kleinen Versicherungsfirma. Mir wurde dann gesagt, die von mir möchte jetzt keine Werbung machen, aber die vom ADAC sei die beste. Die haben wir dann zusätzlich abgeschlossen. Wir haben die alte noch laufen lassen, weil die beim ADAC habe ich erst nach Diagnosestellung abgeschlossen. Darum haben wir jetzt mal beide laufen, dass ich halt auf alle Fälle abgesichert wäre. Mhm. Was ganz wichtig ist, vor Reiseantritt, gerade bei Fernreisen oder so, dass beim Hausarzt, meistens mache ich das, wenn ich keinen Neurologentermin habe, dass in meiner Akte steht, Frau Gruber ist reisefähig, weil sonst kann die Ausland. Es wurde mir nur gesagt, ich habe keine negativen Erfahrungen bisher gemacht. Es wurde mir gesagt, wenn das nicht drin steht, dann kann die Versicherung sagen, ach, wie kommen Sie auf die Idee, mit dieser Erkrankung zu reisen? Also das finde ich einen ganz wichtigen Hinweis. Mhm. Was mir noch wichtig ist, ist die aktuelle Medikamentenliste, die ich vorher immer schau, dass sie wirklich aktuell ist, dass ich genügend Medikamente dabei habe, die ich bei Flugreisen nur im Handgepäck mitführe. Und ich kriege unter anderem Immunglobuline, teilweise intravenös und gebe es mir aber zweimal die Woche selber subkutan. Dann brauche ich natürlich die ganzen Spritzen, die Pumpe, alles dabei. Das ist immer, wenn ich länger verreise, Mods, Gepäck. Und für diese Immunglobuline und die Spritzen, da habe ich immer eigene von Behring ausgestellt, also vorgedruckte Bestätigung dabei, die ich dann vom Hausarzt meistens abstempeln lasse. Und die muss ich dann je nach Fernreise vom Gesundheitsamt beglaubigen lassen.
Mhm. Okay, also ich höre schon, es gibt viel, was du zu beachten musst beim Reisen oder ist, ja, was du dann auch so dabei hast. Würdest du denn alleine reisen oder immer mit einer anderen Person?
Ich bin in der Lage, eben meine Familie reist viel mit mir. Das ist ganz toll. Mein Sohn wohnt in Ecuador. Diesmal fährt mein Mann mit. Wir sind jetzt demnächst wieder in Ecuador 4 Wochen, aber ich bin auch schon alleine geflogen. Ich nehme dann immer den Mobilitätsservice an den Flughäfen in Anspruch, was bisher super klappt. Ich meine, mal Wartezeiten ist okay, aber ich spare mal die ganzen Wege am Flughafen zum Umsteigen, das Anstehen an der Einreise. Und wenn ich mich nicht orientieren kann, weil ich nichts sehe, eben auch die Orientierung, das kann ich auch nur empfehlen, ob es mit der Deutschen Bahn ist oder mit dem Flugzeug den Mobilitätsservice annehmen. Das finde ich ganz tolle Errungenschaft.
Ja, das ist ein super Tipp, dass es das überhaupt gibt und dass auch man das mit gutem Gefühl auch annehmen kann, diese Möglichkeit, ne?
Ja, ich habe von vielen gehört, vielen Betroffenen gehört, es ist momentan blöd, wenn man dann das Gefühl, wenn man mit dem Rollstuhl abgeholt wird, wenn man selber nicht im Rollstuhl sitzt. Aber ich denke mir, ich habe diesen Mist und dann nehme ich das auch ganz gern an.
Genau, das würde ich auch sagen. Würdest du denn persönlich sagen, das ist wahrscheinlich bei jedem Erkrankten anders, aber in deinem aktuellen Status würdest du sagen, es gibt für dich keine Grenzen an Reisen? Würdest du jede Reise machen können oder was sind so die Reisen, die für dich möglich sind?
Ja, meine Träume sind schon noch da in fernere Länder. Ich war jetzt mit der Diagnose Myasthenie, also vorher zur Diagnosestellung war ich in Indien. Dann war ich in Indonesien und in USA von Chicago bis zu den Keys runter in New York. Mhm. Der Sohn wohnt in Ecuador, da waren wir aber vorher schon in Peru und in Ecuador und auf den Galapagos-Inseln und jetzt sind wir jährlich eigentlich in Ecuador. Da habe ich manchmal ein bisschen Probleme mit der Höhe, aber das kriege ich auch alles ganz gut in den Griff. Ich würde mich auch, ja, die Frage stellt sich für mich nicht, ob ich alleine reise. Also die Reisestrecke würde ich mir jederzeit alleine zutrauen, aber den Urlaub verbringe ich immer mit Freunden oder Familie.
Ja. Gab es auch eine Reise oder ein Ereignis auf einer Reise, wo etwas nicht gut gelaufen ist, was für dich dann so ein gewisser Lernmoment war oder auch eine Notfallsituation?
Ich habe im Flugzeug, bei Langstreckenflügen, habe ich ab und zu mit der Atmung Probleme, aber es ist nicht so, dass ich mich jetzt ganz unwohl fühle. Ich kann für mich dann ganz gut meditieren und kann wieder ins Gleichgewicht kommen und ich verlasse mich darauf, dass im Flugzeug Sauerstoff da wäre. Aber ich habe es Gott sei Dank alles noch nie gebraucht im Urlaub. Es ist ganz komisch, ich habe noch meine 91-jährige Mutter, die ich versorge.
Oh.
Und ja, es ist teilweise viel und ich muss sagen, im Urlaub geht es mir eigentlich immer ganz gut. Also super. Dieses Jahr waren wir in Norwegen. Ich war zuerst ein bisschen enttäuscht, dass ich nicht zu den Nordlichtern rauf durfte, sondern dass wir nur im Sommer in den Lofoten waren. Wir haben Wanderungen gemacht. Es war allerdings meine Tochter und mein Schwiegersohn dabei, die mich also geleitet haben, weil ich nichts sehe. Das ist Wahnsinn. Aber das, was ich dann gesehen habe, der Ausblick und so, ist einfach ein Traum. Und ja, ich habe Gott sei Dank nie schlechte Erfahrungen gemacht mit den ganzen Urlauben. Hm. Wobei ich immer sage, ich habe viel Zeit. Wir haben meistens Urlaube von 3-4 Wochen. Und das ist natürlich schon viel wert, was sich viele Leute nicht so leisten können. Hm. Wenn wir Ausflüge machen mit Guides auf den Galapagos-Inseln oder sonst wo, dann schauen wir immer, oder auf Bali und Lombok, also wo wir waren, schauen wir eigentlich immer, dass wir für uns allein einen Guide haben, dass ich auch sagen kann, hey, jetzt bitte ein bisschen langsamer oder schneller. Aber mir ist schon bewusst, dass man sich das leisten können muss.
Die Personen, also das Flugpersonal zum Beispiel, wissen die Bescheid über deine Diagnose? Gibt man das an oder?
Nein. Ich versuche das immer zu erklären. Mein Englisch ist inzwischen auch sehr gut geworden, weil eine Schwiegertochter kommt aus Ecuador. Da sprechen wir eigentlich überwiegend Englisch. Ich versuche es immer klar zu machen, aber das versteht kaum jemand. Also wenn, dann geht die eher auf meine Sehbehinderung ein oder sonst was. Also ich verlasse mich halt immer drauf, wenn Notfall wäre. Ich nehme meinen Notfallausweis immer mit. Der ist auch immer aktuell ausgefüllt. Und ich verlasse mich dann, ich hoffe einfach. Ich habe, wie man in Bayern so schön sagt, Gottvertrauen. Und ist bisher alles ganz gut gelaufen.
Das ist schön. Das wäre meine nächste Frage. Was sind denn die Dinge, die bei Reisen unbedingt dabei sein müssen? Was ist so das Wichtigste?
Also die Medikamente, ganz wichtig. Die Medikamentenliste, die Zolleinfuhr, gerade für meine Immunglobuline im Flugzeug, dass ich die Nadeln mitnehmen darf. Mein Impfausweis, wobei ich nehme ihn meistens eingescannt mit und schaue, dass ihn die Mitreisenden auch haben oder am Ziel, falls doch mein Handy verloren geht oder wenn irgendwas ist, dass ich wirklich alles dabei habe. Schau mal, dass ich den neu einscanne. Dann habe ich meinen Notfallausweis griffbereit. Das blaue Büchlein habe ich da dabei. und ich schaue vorher im Internet nach, wohin ich mich wenden kann und was eventuell in Frage käme, wenn doch was ist. Und was für mich ganz wichtig ist, meine Kinder sind jetzt alle mit der Ausbildung fertig und ich habe für mich beschlossen, ich möchte reisen und wenn irgendwas passiert, dann habe ich meinen Kindern gesagt, ihr wisst, und meinem Ehemann natürlich, ihr wisst, ich bin glücklich gestorben und nicht, ich liege mal am Sterbebett und denke mal, ach, das hast du nicht gemacht, das wolltest du machen, das wolltest du machen. Also das ist mir ganz wichtig, dass das jeder weiß. Und ansonsten läuft so, was ich so gern mitnehme, ist meine eigenen Wanderstecken, die brauche ich oft. Einmal habe ich mich drauf verlassen in Peru, dann habe ich so Leihstecken gekriegt von dem Guide. Das waren so schwere Sachen, das konnte ich gar nicht mehr halten, so dick und schwer waren die. Ja. Also die nehme ich inzwischen immer selber mit, meine Wanderstecken.
Mhm. Das ist schön, dass du solche individuellen Dinge für dich auch schon weißt, dann konkret. Was würdest du denn Menschen raten, die sagen, ich traue mich wegen meiner Myasthenie gar nicht mehr zu reisen, würde aber gerne reisen?
Also ich habe ja viele Telefonate mit Neuerkrankten. Ich würde mal sagen, die ersten 2 Jahre, so gefühlt 2 Jahre, bis die Myasthenie gut eingestellt ist, bis man sich selber wohlfühlt, würde ich immer in Europa bleiben, vielleicht in der Nähe. Und dann sage ich einfach, lebt euer Leben. Es ist unser Leben. Ich habe die blöde Diagnose Myasthenie, wie die meisten von euch. Ich kann aber nicht mehr sagen, dass es blöd ist. Ich habe so viele Freunde, neue Freunde dadurch kennengelernt, dass ich, also das ist mein Leben. Ich finde das auch durchaus positiv. Und traut euch einfach, das finde ich ganz wichtig.
Hm. Schön, das sind sehr schöne Worte. Wie wäre das denn, hättest du die Sicherheit, wenn jetzt irgendwas wäre mit deinen Medikamenten, irgendwas geht verloren oder ist doch nicht richtig, würdest du auf Reisen im Ausland da noch rankommen an diese Medikamente?
Nein. Nein. Also die Medikamente werden wie in meinen Augapfel betrachtet. Mhm. Bei den ersten Reisen habe ich tatsächlich alles doppelt mitgenommen. Ein Teil hat mein Mann bekommen, ein Teil habe ich getragen. Das mache ich inzwischen nicht mehr. Ich nehme es mit Reserve mit, aber geht nie aus meinen Augen raus. Und wie gesagt, im Flugzeug immer nur ausschließlich im Handgepäck mitführen.
Ja, damit nichts verloren geht, ne? Mhm. Das ist auch nochmal ein guter Hinweis.
Ganz, ganz wichtig für mich. Ich habe mit der Einfuhr für die Spritzen und für die Immunglobuline von Behring, wo ich euch vorhin gesagt habe, das lasse ich immer ausfüllen vom Arzt und wenn ich auf Fernreisen gehe, lasse ich es beglaubigen. Aber ich hatte noch nie irgendwo Probleme. Ich war in USA, ich war in Südamerika, ich war in Indonesien, ich war in vielen Ländern Europas. Also es gab noch nie irgendwie eine Nachfrage. Ich gehe der Sicherheitskontrolle hin und sage, da sind Medikamente drin und das geht immer einwandfrei durch.
Hm. Hast du dann noch mal so konkrete Tipps, vielleicht 3, wenn jemand zum ersten Mal mit Myasthenie ins Ausland reisen möchte, so eine kleine Checkliste?
Es kommt immer darauf an, wohin man fliegt. Natürlich macht euch kundig, nehmt eure Medikamentenliste mit, nehmt eure Medikamente mit. Es ist schwierig zu sagen, es kommt natürlich immer darauf an, wohin man fliegt. Und seid mit euch selber im Reinen und mit eurer Familie, mit euren Angehörigen, seid im Reinen, dass er sagt, ich möchte jetzt dahin reisen. Und wie gesagt, mir ging es immer besser, wenn ich im Urlaub bin.
Das stelle ich mir auch am wichtigsten vor, dass man mit sich so weit wieder eine Sicherheit erlangt hat, dass man sagen kann, jetzt fühle ich mich selber mit mir so vertraut, jetzt traue ich mir das zu, dann passen sich auch die anderen, das Umfeld wahrscheinlich auch dem an, ne?
Ja, ja. Also ich habe, wenn wir im Urlaub sind und so, die Familie weiß schon, wir nehmen gerne Wohnungen oder Häuser mieten wir. Wir sind wenig in Hotels. Ich kann mit dem Essen schauen, was gut passt. Ich esse nichts Rohes. Ich esse in fernen Ländern keinen Salat, wo ich nicht weiß, mit welchem Wasser ist der gewaschen. Auf solche Dinge achte ich auf alle Fälle. In Asien ist es ganz gut, es gibt sehr viel frittierte Sachen, sind zwar nicht unbedingt gesund, aber für die Reise ist es okay. Und ich weiß, das ist einfach durchgebraten und achte auch darauf, dass es lang genug im heißen Fett frittiert wird. Also das ist mir ganz wichtig. Mhm. Und ansonsten können wir Spaghetti gibt es fast überall zu kaufen.
Hm.
Also wir kochen sehr viel selber im Urlaub.
Hm. Und jetzt hast du ja schon gesagt, du reist dann mit deiner Familie. Die kennen wahrscheinlich deine Grenzen, wenn du sagst, du brauchst mal Pausen oder die Tagesplanung. Würdest du sonst allen anderen raten, dass es ganz wichtig ist, das zu kommunizieren auf so einer Reise?
Ja, ganz wichtig. Mhm. Ganz wichtig. Bei Gruppenreisen, wie wir es früher gemacht haben, sehe ich das als schwierig an, wenn dann eine Gruppe reist und dann hat man den Punkt, den Punkt, den Punkt, den man abarbeiten muss. Doch das schauen wir jetzt, dass wir individuell reisen und dass wir unsere Zeit nehmen können, die wir so brauchen. Also das finde ich ganz wichtig. Aber es ist, wenn man in der Gruppe reist, dann muss man das vorher kommunizieren und dann einfach sagen, ich bleibe jetzt im Bus. Es ist manchmal schwierig zu kommunizieren, weil die Leute das nicht verstehen. Vielen von uns sieht man die Erkrankung nicht an. Und dann ist es schwierig, dass man das rüberbringt, ich kann jetzt nicht. Sagen alle, hast keine Lust, bist faul oder sonst was. Das ist ein bisschen schwierig. Also muss man selber schon stark sein und sich einfach darauf vorbereiten. Wenn mich jemand blöd anmacht, dann ist es halt so.
Ja. Mhm. Gibt es denn etwas in deiner Erinnerung, ein ganz besonders schöner Reisemoment, wo du sagst, trotz Myasthenie habe ich da die pure Lebensfreude empfunden?
Gibt es ganz viele Momente. Das ist ganz schwierig. Wie schön. Das ist ganz schwierig. Also einer der ersten Momente war, mein Traum war immer Machu Picchu besuchen. Und dann waren wir Machu Picchu und sind danach auf den Huayana Picchu rauf. Wenn ich jetzt teilweise die Videos auf Instagram sehe oder so, wie steil es da hochgeht und sonst was, mich hat immer nur angetrieben, ich darf jetzt nicht langsam werden, die Familie, sonst nehmen die mich nicht mehr mit. Und im Nachhinein hat man dann die Familie, die ja alle Generation jünger sind, haben dann schon gesagt, du bist da hochgerannt, Mama, wir haben das gar nicht mal kapiert, wie schnell das geht, wir sind dir kaum mehr nachgekommen. Und auf die Galapagos-Inseln, das Tauchen auf den Kies, die Eindrücke in den Lofoten, die Eindrücke, also Bali, es war, jedes Land hat seine Schönheit für sich.
Das glaube ich. Und es klingt so, als hättest du, ja, ganz tolle Orte besucht.
Ja, ja. Und meine Träume sind schon noch da. Ich möchte unbedingt die Iguazu-Wasserfälle, Argentinien, Brasilien sehen. Ich möchte nur nach Afrika, muss eine Safari machen. Eigentlich war mein Traum immer die chinesische Mauer. Wenn ich jetzt immer sehe, wie viel das überlaufen ist, dann denke ich immer wieder, brauche ich nicht unbedingt. Keine Ahnung, was die Zukunft bringt. Träume habe ich genug.
Genau, du sagtest gerade auch mit Tauchen und allem Möglichen. Das heißt, du kannst alles eigentlich normal machen, schwimmen. Wie gehst du mit Klima- und Temperaturunterschieden um?
Also tauchen kann ich nicht, muss ich dazu sagen. Schwimmen, ich war immer so ein Kopf-über-Wasser-Schwimmer. Das erst Kopf ins Wasser rein, habe ich auf Galapagos gelernt. Ich bin dann beim Schnorcheln gewesen. Ich habe da schon sehr schlecht gesehen. Der Guide hat immer zu mir gesagt, Sepia, Sepia, hier unten, schaust. Und ich habe den Sepia einfach nicht gesehen. Und irgendwann war ich dann so genervt. Dann habe ich gesagt, ach ja, hier der Sepia. Und dann hat er mich wieder losgelassen, der Guide. Und dann ist unter mir eine Meeresschildkröte durchgetaucht. Das war einfach, die war groß, die konnte ich erkennen. Das war einfach ein Traum. Und was war deine Frage nochmal?
Wie gehst du mit Klima- und Temperaturunterschieden um? Ist das für dich eine Herausforderung?
Ja, Klima habe ich jetzt weniger. Also die Wärme, es geht. Ich brauche immer Zeit, wenn ich ankomme, dass ich mich akklimatisiere. Die Höhe macht es bei mir mehr aus. Mein Sohn, der wohnt auf fast 3000 Meter, wenn wir landen. Wir haben auch einen Rainbow Mountain besucht mit 5400 Metern und da habe ich dann schon Probleme, aber ich denke, das haben auch Gesunde, die Probleme. Wie gesagt, ich lasse mir viel Zeit überall. Ich schaue, dass ich einfach mich akklimatisiere und dass ich Zeit habe. Das finde ich ganz wichtig. Im Flugzeug, bei den Langstreckenflügen, das habe ich, glaube ich, gesagt, da habe ich manchmal mit der Atmung Probleme. Aber das meditiere ich dann weg und die Zeit macht viel aus.
Deswegen, wie du schon sagtest, auch gesunde Menschen nehmen also viele Herausforderungen und schon mit Dingen zu kämpfen. Deswegen finde ich das, ja, ungewöhnlich stark, dass du da so mit der Erkrankung trotzdem das alles so bewältigst. Was bedeutet denn für dich ungewöhnlich stark als jetzt betroffene Person?
Wie meinst du ungewöhnlich
Unser
stark?
Unser Podcast heißt ja ungewöhnlich stark, Leben mit der Myasthenie. Hat das irgendwie, kannst du da irgendwie einen Bezug zu finden als betroffene Person?
Ja, ich würde sagen, das ist die mentale Stärke auf alle Fälle. Man muss sich trauen, man muss sein Leben weiterleben, man muss sagen, es ist nicht alles Mist, was uns passiert. Es ist großer Mist, da braucht man nicht reden, aber das ist jetzt unser Leben und da müssen wir das Positive rausziehen. Und von dem her denke ich, das Wichtigste ist wirklich die mentale Stärke für uns.
Ja, okay. Vielen, vielen Dank, Judith.
Bitteschön.
Das war sehr informativ und ich glaube ganz hilfreich auch für Angehörige und Betroffene draußen, wenn es gerade speziell auch ums Reisen geht. Vielen Dank.
Ich hoffe. Ich wünsche euch alles Gute.
Vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei gewesen seid. Es geht wie immer am letzten Freitag im nächsten Monat direkt weiter mit der dritten Folge des Podcasts Ungewöhnlich Stark. Da erfahren wir etwas über die Myasthenie-Erkrankung der lieben Claudia und kleinere und größere Hilfsmittel, die ihr im Alltag behilflich sind. Also seid gespannt, seid dabei und bis dahin.